feiere das heute Morgen einfach, was schon stattgefunden hat. Und ich danke dir, Vater, für dein Wort heute Morgen. Danke dir, Papa, für Zeugnisse, Vater, für Lieder, was du uns siehst. Und Vater, dass dies der Tag ist, den du gemacht hast. Und so ein altes Lied neu aufgelegt und die Wahrheit ist und bleibt immer die gleiche, Herr. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Und trotz aller Umstände lädst du uns heute Morgen ein, dich zu feiern und deine Größe in diesen Raum zu stellen, Vater. Lädst du uns ein, dich zu sehen heute Morgen und auch das zu sehen, was du in deinem Wort uns mitteilst. Ich danke dir, Vater, für offene Herzen und für deinen Geist, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und dass du durch mich redest. Amen. Wer von euch weiß noch, was in seinem allerersten Schulzeugnis so drin stand? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Was stand da? Also bei mir war das so, da durfte der Lehrer noch Bemerkungen schreiben. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Wenn mein Enkel dann in die Schule kommt, kriege ich das vielleicht mit. Aber könnt ihr euch noch an die Noten so erinnern? Ja, und vielleicht auch so eine Bemerkung, fällt euch da spontan was ein, was der Lehrer... Ja, was brauche ich schon? Wo ist das Mikro? Ute, hast du das? Ja, genau. So, mal spontane Runde zu Beginn, Sarah.
Ihre Aufmerksamkeit wurde durch gelegentliche Gespräche mit Nachbarn unterbrochen.
Ich feiere das. Okay, noch jemand? Ah, Markus.
Markus ist manchmal etwas verträumt.
Haben die Lehrer sowas? Okay, kann nicht bewerten, Peter, ich lerne das gerade. Ja. Noch jemand, der warst? Oh, Ute?
Bei mir stand bald jedes Jahr drin, wenn Ute sich mehr anstrengen würde, wäre sie zu mehr, viel mehr leistungsfähig.
Okay. Ist doch interessant, oder? Wie lange ist das her? Schon ziemlich lang. Also mein Spruch, jetzt hängt ein bisschen der Streber raus heute Morgen. Peter ist ein ruhiger und tüchtiger Schüler, der Freude am Lernen zeigt. So stecke ich mich. Aber unabhängig vom Inhalt, ja, das ist schon erste Klasse, 7 Jahre, das ist 50 Jahre her. Und ich weiß den Satz immer noch. Also manches prägt sich echt ein. Und es geht jetzt aber heute Morgen nicht um unser Zeugnis. Es geht heute Morgen um einen Mann, um einen Menschen, in dessen Zeugnis standen 3 Worte drin. 3 Worte standen in dessen Zeugnis drin. Und die waren wie folgt: faul, dumm und so nichts zu gebrauchen. Krass, oder? Also ich tatsächlich, bei der Vorbereitung auf die Predigt, die muss man da geschwind ein bisschen sortieren. Das ist mir alles viel zu eng da vorne. Genau, nie auf der Kanzel stehen, mit der jetzt 3 Mal am Tag runterschlage. Das wäre halt pädagogisch nicht mehr erlaubbar, oder? Also man müsste es wahrscheinlich in ChatGPT reinschicken und sagen, formulier das mir mal positiv, dass ich dann nicht bei der nächsten Lehrerkonferenz ein Problem bekomme. Aber das stand bei dem drin. Und wenn wir uns ein bisschen in die Kindheit von dem Mann reinarbeiten, das nachlässt in seine Biografien, dann erklärt sich vieles, warum die 3 Worte drin standen. Ja, der wurde 1642 geboren, schon ein paar Tage her. Und er hat einen denkbaren, schweren Start in seine Kindheit. Sein Vater verstarb noch vor seiner Geburt. Seine Mutter war alleinerziehend und es hieß 1642 was ganz anderes wie heute. Dann kam er zu früh auf die Welt und damals war eine Frühgeburt, wenn sie es dann überlebt hat, immer auch meistens ein Risiko, dass er kränklich und verärmt und geschwächt aufwächst. Und so war das bei diesem Mann. Und dann wuchs der kleine Junge auf. Und dann kam ein Pfarrer, ein Priester zu seiner Mutter. Der war schon ein bisschen betagter, so in meinem Alter. Und hat dieser 20-jährigen Frau ein Angebot gemacht. Du, ich heirate dich, du ziehst zu mir in die Pfarrei und ich sorge mein ganzes Leben für dich. Aber, ich habe ein großes Aber, du kommst alleine zu mir. Deinen Jungen behältst du irgendwo. Das ist meine Bedingung. Und ich weiß nicht, was es mit euch als Mütter macht. Ich weiß auch nicht, was die Frau damals so bewegt hat. Ich kann sie nicht mehr fragen. Aber aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, ist sie diesen Deal eingegangen. Und sie zog zu diesem Pfarrer ins Nachbarort, in die Pfarrei und hat den kleinen Bub mit seinen 3 Jahren bei ihren Eltern gelassen. Und ich glaube, mit 3 Jahren weiß man noch nicht so viel, wobei Kinder kriegen ganz, ganz viel mit in dem Alter, oder? Ja, mein kleiner Anguck mit 1 Jahr schon. Aber was du mit 3 Jahren auf jeden Fall weißt, das ist, wenn dich jemand ablehnt, wenn dich jemand wegschickt und alleine lässt. Und das hatte der 3-jährige Junge gespürt. Und später in seinen Memoiren, die er geschrieben hat, erzählt er davon, wie er als 6-jähriger Bub auf den Hügel hochging und in die Pfarrei runtergeschaut hat, wo seine Mutter mit diesem Pfarrer zusammenlebte. Und er spürte nur noch ein Gefühl, Hass. Da war nur noch Hass in dem Jungen. Hass auf die Mutter, weil sie ihn weggegeben und allein gelassen hat. Hass auf diesen Priester, weil er ihr die Mutter genommen hat. Und letztendlich Hass auf Gott, weil dieser Priester ja für ihn Gott repräsentiert hat. Da war nur noch Dunkelheit in dem Leben von dem Junge. Und dann kam in die Schule der Bub. Und ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Bub in der Schule reagiert. Ich weiß nicht, welche Diagnose man heute stellen würde, aber er war wütend, er war unruhig, er konnte sich nicht konzentrieren. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie er in der Klasse aufgetreten ist. Und deshalb standen am Ende von einem jedem Schuljahr diese 3 Worte in seinem Zeugnis. Faul, dumm und so nichts zu gebrauchen. Jetzt gibt es ein deutsches Wort, das ist manchmal positiv und manchmal negativ. Aber in dem Fall ist es richtig positiv. Dieses Wort heißt Biss. Seine Tragödie hat angedauert, bis ein Wendepunkt in seinem Leben geschah. Bis ein neuer Lehrer an die Schule kam. Vielleicht ist heute eine neue Schulgründung, die das Thema wieder ganz anders auffasst. Bis ein neuer Lehrer kam, sein Name hieß John Stokes. Über ihn ist wenig bekannt, aber man weiß, dass er bekennender Christ war. Und er hat was in diesem Jungen gesehen, das vorher keiner gesehen hat. Der hat irgendwas in dem Jungen entdeckt, wo er gemerkt hat, da ist was verborgen unter dieser Hülle von Wut, von Ärger, von nicht aufpassen. Und wahrscheinlich war es der Heilige Geist, der diesem Lehrer, diesen Jungen irgendwie ins Herz gelegt hat. Und so hat er seine ganze Anstrengungen, Bemühungen, hat dieser John Stokes in diesen kleinen Bub reingelegt und hat gesagt, ich investiere mich mit Hilfe, mit Zeit, mit Nachhilfe, mit Gebet. Das war ihm ganz wichtig. Und so mit der Zeit hat dieser kleine Junge, was in diesem John Stokes in seinem Lehrer entdeckt, an das er bisher nie geglaubt hat. Dass da ein Mensch ist, der gütig ist, ein Mensch, dem man vielleicht wieder ganz langsam beginnen kann zu vertrauen. Und so ist die Herzensmauer um diesen kleinen Bub zusammengebröckelt, ganz allmählich. Und dann hat der Lehrer den Jungen zu sich aufgenommen, in sein Haus, hat mit ihm zusammengelebt, hat mit ihm gelernt abends. Gab es ja noch keine sozialen Medien, da muss man noch keine Bücher von Johannes Hartl lesen, fokussiertes Leben oder Vorträge anhören. Die waren beieinander. Und dann hat dieser John Stokes entdeckt, in dem Jungen, da ist ein verborgenes Talent, das er bisher noch nie gesehen hat. Da ist eine mathematische Begabung in dem Buben, eine physikalische. Und wenn wir heute in die Museen dieser Welt gehen, dann können wir die Zeichnungen von diesem jungen Mann angucken, die heute noch ausgestellt sind. Und er hat die Veränderung in dem Bug gemerkt. Wer es weiß, bitte ruhig sein. Für den Rest erhalte ich den Spannungsbogen noch ein bisschen. Ich habe schon mal über ihn gepredigt. Aber mich fasziniert es. Und die Betreuung von dem John Stokes, die ging so weit, dass er ihm die Universität in Cambridge ermöglicht hat. Ist ja heute noch Vorzeigeuniversität. Er hat ihm das Studiengeld bezahlt. Und dort blühte der junge Mann auf. Dort war kein Problem mehr mit Wut oder irgendwas, da war in seinem Element. Und seine astronomischen Modelle, die waren ruckzuck in aller Munde. Und Sir Isaac Newton, das war dieser kleine Bub, der Vater der modernen Physik. Und als er verstarb, da las man auf seinem Grabstein folgende Inschrift. Hier liegt Sir Isaac Newton. Ein Mann mit einem Intellekt, welches das Göttliche berührt. Die Sterblichen freuen sich daran, dass ein Ornament des Unsterblichen hier zum Vorschein gekommen ist. Aber mich berührt die Geschichte immer wieder, wenn ich sie lesen vorbereite. Zwei Aussagen, so unterschiedlich sie nur sein konnten, über ein und denselben Mann. Im Zeugnis faul, dumm, so nicht zu gebrauchen, und auf dem Grabstein ein Mann mit einem Intellekt, welcher das Göttliche berührt. Und dazwischen gab es einen Wendepunkt. Und der Wendepunkt hatte einen Namen, John Stokes, der irgendwie aufs Herz bekam von Gott her, was in dem Jungen zu sehen, was andere nicht sahen. Er hat den Jungen nicht mit der Brille des Vorurteils seinen Hass und seine Verzweiflung gesehen, sondern er hat den Jungen angeschaut mit Hoffnung und Glaube, dass da was in ihm verborgen ist. Und er betete für ihn und es gab ihm den Schlüssel, diesen Jungen mit anderen Augen zu sehen. Wo ich es lesen habe, habe ich an Menschen denken müssen in meinem Leben, die so einen Wendepunkt gebracht haben. Nicht so dramatisch wie bei dem Isaac Newton, aber doch gab es Wendepunkte in meinem Leben, wo jemand war, der mich gesehen hat, mich ermutigt hat, der mich freigesetzt hat zu einem Schritt, den ich alleine nicht gegangen wäre. Und ich bin so dankbar. Manchmal habe ich es auch vermisst, dass da niemand war. Aber heute ist meine Ermutigung an uns alle, in diese Kultur mal einzusteigen. Und deshalb habe ich für uns alle mal eine Frage mitgebracht und jeder darf die für sich mal so beantworten heute Morgen. Wer hat einmal mich gesehen, als andere mich übersehen haben? Wer hat mir etwas Gutes zugetraut, bevor ich es selbst geglaubt habe? Und wer hat Zeit und Energie in mich investiert? Mal unabhängig vom Alter, das hört da nicht auf, aber mal einfach mal so reflektieren, ihr mal für euch, jeder für sich, gleich in einer kurzen Stille, wo war das in meinem Leben? Ich darf die Frage gerne noch mitnehmen, wenn es weiter reingeht. Und ich habe geschaut, wo gab es das in der Bibel? Haben eine Predigt. Und ich habe festgestellt, die Bibel ist voll mit solchen Geschichten, die diese Kultur in sich tragen. Die Bibel ist voll, können eine ganze Seminarreihe drüber machen, über Menschen, die sich investiert haben in einen anderen Menschen, wo vorher vielleicht niemand gesehen hat, was steckt in ihm drin. Und ich habe drei Wörter gefunden, die das am besten ausdrücken. Das ist auch der Predigttitel heute Morgen. Und die Wörter heißen finden, fördern und freisetzen. Das habe ich entdeckt bei diesem John Stokes mit dem Isaac Newton. Er hat ihn gesehen, er hat ihn gefunden. Der kam zu ihm, wie auch immer, jemanden zu sehen, zu finden. Das ist so ein Wort für mich. Da steckt was in einem Menschen drin. Dann hat er ihn gefördert, begleitet, hat mit ihm Hausaufgaben gemacht, sich sogar zu ihm eingeladen, bei ihm gewohnt. Und dann hat er ihn freigesetzt an der Uni, hat es ihm bezahlt und hat was ermöglicht, das vorher nicht möglich war. Und wenn wir jetzt noch ein paar biblische Beispiele durchgehen, dann ist es genau der Hintergrund, mal die Bibel von der Stelle aus anzugucken. Und das allererste Beispiel aus dem Alten Testament ist Mose und Josua. Ich liebe den Josua. Ich habe es geschafft. Das ist echt eine Begabung. Das ist der Hammer. Ich liebe den Josua sowieso, weil Männer in der Bibel, die ein gutes Ende nehmen, sind für mich immer Vorbild. Und der Mose hat im Josua was gesehen und ist genau mit ihm den Prozess gegangen. Er hat ihn an die Seite geholt, er sah ihn, er hat ihn gefördert, er hat ihn als Heerführer, schon bevor das Volk Israel übernommen hat, eingesetzt. Er hat ihm Aufgaben übertragen, er hat diesen Finden, Fördern und Freisetzungsprozess, ist er komplett mit ihm durchgegangen, bis zum Punkt, wo das Volk Israel als neuer Anführer übernommen hat. Und ich gehe mit uns kurz in die Bibel rein und zeige euch in ein paar Bibelstellen, wo wir das da drin finden. Also, ich finde es halt so spannend, auch im Alten Testament schon. 4. Mose 11, Vers 28, da ist ein Hinweis drin. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente von seiner Jugend an. Ja, wir denken wahrscheinlich, der Josua, der war so 45, im festen Mannesalter, wo es da losging. Er diente dem Mose von Jugend an. Natürlich haben wir überlegt, heute die Predigt passend zu dem, dass uns die Generationen integrieren, wichtig sind. Ohne eine Generation zu vergessen, ist mir ganz wichtig. Aber es begann in der Jugend, wo der Josua dem Mose gedient hat. Also hochinteressant. Dann hat Mose den Josua gefördert. indem er ihn prägte. Und Prägung ist was total Wichtiges, wenn man jemanden fordert. Der Herr sprach zu Mose, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Also jemanden zu prägen ist ein total wichtiger Aspekt von Fördern. Und das dürfen wir uns trauen als Eltern, wo auch immer, hier auch in der Gemeinde. Wir prägen mit dem, was Gott gegeben hat. Also es kam ja von Gott und dann durfte es weitergeben. Der Mose förderte Josua geistlich in seiner Gottesbeziehung. Hochinteressant. Wir lesen hier, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mensch mit seinem Freund. Also Mose war mit Gott im Zelt der Begegnung und dort hat er mit Gott gesprochen und in diesem Zelt war der Josua mit dabei. Nämlich, da steht, dann kehrte Mose zum Lager zurück, aber ein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Also der Mose hat dem Josua was ermöglicht, da durfte nicht jeder mit rein in das Zelt der Begegnung. Und es war nicht nur ein praktisches, sondern es war auch ein tief geistliches Finden, Fördern und Freisetzen, das der Mose mit dem Josua gelebt hat. Er hat ihn mit reingenommen in seine intimste Gottesbeziehung. Und hat gesagt, das ist mir wichtig, dass du das auch lernst. Also, können Sie mal daheim nachlesen. Es ist so faszinierend, was man da lernen können. Und dann förderte Mose den Josua, indem er für ihn betet und ihm quasi wie geistliche Autorität weitergab. Der Herr sprach zu Mose, also manchmal muss Gott auch zu uns sprechen, dass wir was tun, weil von alleine hätte er es vielleicht nicht gemacht. Er sprach zu Mose, nimm den Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Also wir sehen schon im Alten Testament, Hände auflegen ist nicht nur segnen, beten, sondern wie ein Stück auch geistliche Autorität übertragen. Und auch das hat in dieser Mentoring-Beziehung, dieser Vaterschaft-Beziehung Mose, Josua stattgefunden. Weiterer Aspekt. Mose förderte Josua und setzte ihn frei, indem er ihm eine Aufgabe eigenverantwortlich übertragen hat. Und das war nichts Einfaches. Da sprach Mose zu Josua, also widerspricht Gott zu Mose, was er dem Josua tun soll. Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Weiß ja, ob der Josua da unbedingt gleich Bock drauf gehabt hat, aber die ganze Förderung durch den Mose beinhaltet auch, hier ist eine wichtige Aufgabe, erwähle du Männer. Also war bestimmt nichts Einfaches und Mose hat es am Josua zugetraut. Er traut ihm was zu, er hat ihn ermutigt. Also ist geistlicher Vater, Mentor zu sein für jemand anders, heißt zuzutrauen, zu übertragen und ihn darin zu bestärken, zu ermutigen. Hat er später gesagt, verzage nicht, dein Gott ist mit dir, verzage nicht, Josua, wenn du jetzt das Volk anführst. Und das war so der letzte Impuls, den ich uns geben wollte vom Josua. Moses setzte Josua als Nachfolger ein. Und natürlich sprach wieder der Herr zu Mose. Mose, deine Zeit ist herbeigekommen. Weiß nicht, wie Mose da knabbern musste, als er festgestellt hat, okay, meine Zeit ist herbeigekommen. Ich habe ein bisschen Bock mischbaut mit auf der Stein schlage, statt zu ihm zu sprechen. Und ich darf nicht rein ins verheißene Land. Und jetzt sollte er jemand einsetzen, nämlich rufe Josua, tretet hin zur Stiftshütte, dass ich ab jetzt dem Josua Befehl gebe. Verstehen wir, was da passiert? Da muss ein Mann, der jahrelang dem Volk gedient hat, aufgrund eines Fehlers zurücktreten und sein Amt an diesen Josua übergeben. Mose hätte auch sagen können, okay, jetzt ist genug Gott. Aber das zeigt wahre Größe von Leiterschaft, von Vaterschaft, dass er zurücktritt und dann zu Josua ging und sie gemeinsam zur Stiftshütte gingen. Krasse Geschichte, oder? Und da ist so viel drin, was es bedeutet, jemanden zu sehen, ihn zu fördern und freizusetzen. Und was dann an Josua mit dem Volk Israel vollbracht hat, das begeistert mich. Das Alte Testament, ich mache nur einen kurzen Ausflug ins Neue Testament. Jesus ist ein absolutes Zentrum. Da habe ich uns eine Folie dabei. Wenn wir das sehen, finden, fördern, freisetzen, dann an Jesus. Er beruft seine Jünger, Fischer, Zöllner, alle möglichen Leute, die ihm folgen. Dann hat er sie gefördert, er lehrte sie, er begleitete sie. Er zeigt ihnen Dinge, macht sie vor, lässt sie es nachmachen, gibt Feedback, reflektiert. Also das ganze Jüngerschaftsprogramm von Jesus war ein Förderprogramm mit dem Ziel, dass er irgendwann geht. Er hat sie freigesetzt. Er hat zwischendrin gesagt, so, jetzt geht er mal raus, die 72 Jünger, immer zu zweit und tut die gleichen Dinge wie ich. Also da war schon ein Zutrauen, ein Freisetzen weil Jesus gewusst hat, wir müssen es üben, solange ich noch da bin. Bei 3,5 Jahren Dienstzeit bin ich weg, da gehe ich zum Vater. Also das Ziel von Jesus war immer, dass seine Jünger das Werk von ihm fortsetzen können. Und das struggle ich manchmal mit mir, weil wer bin ich denn, wenn jemand anders mein Werk fortsetzt? Wer bin ich denn, wenn ich künftig vielleicht nur noch hier sitzen würde und dem Moritz sage, hey, mein Gespräch bereitet mir Predigt vor und du stehst hier vorne, Moritz. Und das ist jetzt ein aktives Angebot. Die Predigt geht ja vor allem mich an. Was macht mir meinen Minderwert, wenn ich jemanden fördere und freisetze und sage, du gehst rein in das verheißene Land, aber nicht ich. Bill Johnson sagt es so immer, unsere Decke ist der Fußboden für die nächste Generation. Das hört sich geistig voll genial an, oder? Und wenn es dann soweit ist, ja, wer bin ich? Wo bleibe ich denn? Was ist mit meiner Generation? Ich bin 57, ich spreche für uns Ältere. Und dann finden wir mein drittes Beispiel, mit dem schließe ich dann meine Beispielreihe, finden wir den Paulus und seinen Sohn im Glauben, den Timotheus. Jetzt gerade den Timotheusbrief, hochinteressant, deutet manches bitte kulturell, auch wenn es um die Frau in der Gemeinde geht, da kommt der gewisse Satz, ne? Den kennt ihr alle, muss immer unterscheiden können, was ist kulturell und was ist eine geistliche ewige Wahrheit. Aber wir sehen dieses Prinzip ganz stark beim Paulus und beim Timotheus. Und Paulus erfand und sah den Timotheus und nahm ihn mit. Das war so die Begegnung, die die zwei hatten. Der Paulus kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit dem Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Präsente Mischung, wird man heute sagen, interkulturelle Ehe. Und da kommt der Timotheus raus und der soll jetzt eingesetzt werden, auch in jüdischen Gemeinden. Da könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Konfliktpotenzial war. Aber dieser Timotheus hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Das ist so, wie da ist dieser kleine Isaac Newton und der Lehrer sagt, komm, zieh bei mir ein. Das war schon ein krasser Schritt, weiß nicht, ob der Lehrer alleinstehend war. Von einer Frau war jetzt nicht die Rede, in dem, was ich gelesen habe, aber Paulus nimmt diesen jungen Timotheus mit. Er sieht ihn. Er findet ihn und er ruft ihn quasi in Nachfolge, wie Jesus das mit seinen Jüngern tat. So ging die Story los. Und wisst ihr, das Gute ist, wenn wir singen, sein Lächeln strahlt über mir und Gott sieht mich, dann kann ich aus dem Überfluss raus andere sehen und mein Lächeln über sie ausstrahlen lassen. Ja. Und interessanterweise sehen wir die gleichen Prinzipien wie bei Mose und Josua hier beim Paulus und Timotheus. So gut. Der Paulus fördert Timotheus. Und es ist wichtig, wie ein guter Vater seinen Sohn fördert. Haben wir als Kinder oft leider nicht erlebt, oder? Je nachdem, wie unser Vater drauf war, kann die Skala von 1 bis 10 hier bei jedem von -2 statt fördern eher unterdrücken sein. Andere haben vielleicht 7, 8 in der Skala, weil sie wirklich einen guten Vater hattet. Deswegen habe ich hingeschrieben, der Paulus hat den Timotheus gefördert, wie ein guter Vater das tun würde. Ich könnte mal lesen, 1. Timotheus, habe meine Bibel dabei, habe morgen, ach, das ist so gut. Ich mache den Timotheusbrief ein bisschen schmackhaft. Da schreibt Paulus am Anfang von seinem Brief, du, lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nah, als wärst du mein eigener Sohn. Und geistliche Vater- und Mutterschaft ersetzt nie die natürliche. Aber sie kann ein ganz wichtiger Schlüssel sein, da ergänzend reinzukommen. Und dann schreibt Paulus hier, wie ein Sohn an seiner Seite des Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Das war das Herz des Paulus. Und ich möchte es in unserem Morgen ein bisschen hervorrufen, hervorwecken, auch dieses Herz zu haben. In der gleichen Generation, ja. Aber vielleicht heute auch ein bisschen mehr mit dem Blick, die nächsten Generationen diesen Blick zu haben und sie zu fördern, wie Paulus den Timotheus gefördert hat. Auch hier lesen wir, dass Paulus dem Timotheus die Hände aufgelegt hat. Er hat auch hier geistliche Autorität verliehen und weitergegeben. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe. Er hat ihn ermutigt, hat gesagt, hey Timotheus, denk dran, Gott hat dir Gaben geschenkt in seiner Gnade, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Ja, da war ein wichtiger geistlicher Weitergabe von Autorität, Freisetzung von Begabung, die der Paulus dem Timotheus geschenkt hat. Hochinteressant, oder? Ein weiterer Punkt, wie er ihm gefördert und vielleicht sogar freigesetzt hat, kann man darüber diskutieren, wo es reingehört. Und es war keine einfache Aufgabe. 1. Timotheus 1, Vers 3, als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Als er es ihm zugetraut, Timotheus, du bleibst jetzt hier. Du bist hier mein Außenposten. Weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten. Und ich gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Also da ist ein Zutrauen von dem Paulus an den Timotheus. Ich gehe jetzt, ich setze dich frei, dass du hier mit der schwierigen Situation von Irrlehre, das war nichts Einfaches, oder? Wenn der falsche Lehre verbreitet wird und du mich jetzt als junger Kerl dem widerstehe und manche sagen, hey, dein Vater ist Grieche, du hast mir gar nichts zu sagen. Da ging es um Gesetzeslehrer. Und Paulus sagt, ich traue dir es zu. Wisst ihr, ich weiß nicht mehr viel von Ermutigung, was mein Papa seinem Leben zu mir, habe es am Dienstag in der Kleingruppe erzählt, aber einen Satz weiß ich noch. Da wollte ich mit ein paar Jungscharler und unserem Jungscharleiter, der Ali, der Gerhard, das soll ich da gar nicht mehr sagen, aber er hieß so mit großen Namen, eine Radtour nach Straßburg machen. Meine Mutter hat Ängste gehabt und hat gesagt, oh, mach das nicht und drum und dran. Und da kam mein Vater irgendwann, weil es uns blöd war, und hat gesagt, lass doch den Bub gange. Auch das weiß ich wie heute noch. Er hat gesagt, Mutter, schön, dass du dir Sorgen machst, aber ich traue es meinem Sohn zu, dass er gesund von der Fahrradtour wieder zurückkommt. Weiß nicht, was ihr noch wisst an Ermutigung von Menschen, von geistlichen Menschen, von euren Eltern, aber wenn da ein Satz heute ist, der dir wieder einfällt, dann nimm ihn, dann ermutige dich da damit selber. Paulus sagt, Timotheus, ich traue dir es zu, ich gebe dir den Auftrag und wenn irgendwas ist, schreibst du mir eine WhatsApp. Nee, stimmt, das ging damals gar nicht. Aber wir spüren das Herz von Paulus, oder? Und all das finden, fördern und freisetzen, wenn das eine Kultur wird, dann kommt daraus Multiplikation. Und zwar von ganz alleine. Da brauchen wir keine Multiplikationsprogramme aufsetzen, sondern Paulus schreibt im zweiten Kapitel, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Investition in die nächste Generation setzt sich immer fort, wenn es eine Kultur ist, die wir hier leben. Und die Predigt ist heute Morgen eine Einladung dazu. Das ist Multiplikation. Viele von euch kennen den 2. Timotheus 2, Vers 2. Ja, das lässt sich so ein bisschen leicht merken. Aber es erfordert eine Perspektive, um das auch umsetzen zu wollen. Das bedeutet, Zeit zu investieren. Vielleicht keine Nachhilfe bei Hausaufgaben, das vielleicht auch, sondern vielleicht auch bei manchen anderen Dingen. Ja, haben so einen Ausflug gemacht vom Isaac Newton über Mose und Josua, über Jesus und seine Jünger, Paulus und Timotheus. Und wir sehen das, Investition in Menschen, um was zu finden, zu fördern und freizusetzen. Und ich habe mir heute Morgen den Mut erlaubt, uns zu fragen, nicht wer investiert in mich, sondern zu fragen, in wen kann ich denn investieren? Die Frage mal einfach rumzudrehen. Und es geht jetzt nicht darum, irgendjemanden zu vergessen, sondern wen geben, seliger ist als nehmen. Wen investieren in jemand, das Herz mehr erfüllt, weil ich sehe, da wird jemand freigesetzt. Ich weiß nicht, wie der John Stokes gejubelt hat, als der Kollege Isaac Newton sein Zögling die Uni in Cambridge geschafft hat und dort abgeschlossen hat. Ich glaube, das hat sein Herz mehr erfüllt, wie wenn er selber dort gewesen wäre und den eigenen Titel bekommen hätte. Nur so eine Vermutung. Aber können wir die Frage rumdrehen, wen kann ich finden, wen kann ich fördern und freisetzen? Und das heißt noch nicht, dass wir es nicht tun. Mir auch nochmal wichtig. Viele tun das schon. Aber ich möchte es mal als Kultur vom Reich Gottes in der offenen Tür heute Morgen wie so proklamieren, dass das unser Herzschlag im Reich Gottes wird. Und dann kommen wir auf die Zielgerade. Mit einem Mann namens Barnabas, der auch eine wichtige Rolle im Leben von Paulus gespielt hat. Und zwar war der Barnabas derjenige, der sich um den Paulus gekümmert hat, als der zum Glauben kam. Und man lese dann an manche Stelle in der Apostelgeschichte, gebe euch heute noch ein Kapitel mit, Kapitel 13, da steht immer drin, Barnabas und Saulus, der eigentlich auch Paulus hieß. Barnabas und Saulus wurden gerufen. Das steht am Anfang in dem Apostelgeschichte 13 drin. Und am Ende von Apostelgeschichte 13, das ist wie so eine kleine Auffälligkeit, da steht plötzlich Paulus und Barnabas. Aber Paulus und Barnabas. Und in der Bibel ist nichts unabsichtlich. Kann ich euch gleich sagen, das hat seine tiefste Absicht. Und deshalb so eine kleine Übersicht. Wenn ihr das nachlesen wollt, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Barnabas und Paulus. Da habe ich die, doch da, genau. Barnabas und Saulus damals noch. Und dann Ende raus zu Paulus und Barnabas. Paulus und Barnabas. Und meine Frage an mich war, will ich das zulassen? Will ich das für mich genauso leben? Wisst ihr? Zu sagen nicht mehr Peter und, sondern und Peter. Wollen wir, das ist meine Abschlussfrage, und dann gehen wir in den Lobpreis rein, wie Mose sein, wie der Samuel, der den David gesehen hat und freigesetzt hat, wie Jesus, wie Paulus und wie Barnabas. Wollen wir andere Menschen sehen? Wollen wir sie finden? Wollen wir sie fördern und auch freisetzen, dass sich das Reich Gottes multipliziert? Wäre mein tiefster Wunsch für heute Morgen, dass wir das irgendwie vielleicht in unser Herz schreiben können und freisetzen können unter uns. Und wie gesagt, mir geht es nicht um jemanden zu vergessen, sondern als geistliche Väter und Mütter im Investieren mehr zu erleben als im Nehmen. Ich bete um uns und freue mich auf den Lobpreis mit Rebecca und dem restlichen Team. Und ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir, Vater, dass wir in deinem Wort deine Prinzipien sehen. Und wenn die vom Alten Testament begonnen bis ins Neue Testament reingehen, dann zeigt es uns einen roten Faden, der dein Herz widerspiegelt. Und ich wünsche mir heute Morgen für mich und für uns alle, Herr, dass so wie dein Herz pulsiert und was wir gelesen haben, was wir gesehen haben, dass es unser Herz erfüllt. Dass die Perspektive, die du hast auf die Generationen, dass es auch unsere Perspektive, wenn sie es nicht schon ist, mehr und mehr wird. Und ich möchte es freisetzen unter uns, Herr. Und danke dafür sagen, Papa, dass du jeden von uns siehst. Und dass du auch in uns, Mama, die Dinge siehst, die vielleicht äußerlich durch Wut, durch Rückzug, durch andere Dinge verborgen sind. Und dass du uns noch nie aufgegeben hast. Und dass du uns hilfst, Vater, auch in Generationen zu sehen, was du siehst. Auch wenn es äußerlich vielleicht wie bei dem Isaac Newton Wut, Unachtsamkeit, Ärger, Streitsucht, was auch immer in seinem Herzen war, dass du uns hilfst, tiefer zu sehen, als es vielleicht äußere Menschen sehen. Amen.